Korte und Ring. Politik, die bewegt.
So schnell geht eine Woche rum und deswegen schon wieder höchste Zeit für unseren VRM-Podcast Korte und Ring. Auch heute freue ich mich auf ein Gespräch mit dem zuversichtlichsten Politikwissenschaftler Deutschlands, Professor Dr. Karl Rudolf Korte. Hallo, Herr Korte.
Ja, hallo, dass Sie so viel Titel immer aufzählen müssen, von denen ja diese Anzahl überhaupt nicht stimmt. Klingt nach Fake News, ne? Eigentlich stehen Sie doch für Fakten, nicht für Fakes. Ist eigentlich ein schlechter Start.
Ich habe ChatGPT gefragt, wie viele Doktortitel hat Karl Rudolf Korte, und dann kam es bei 5 oder 6 raus.
Nein, das stimmt nicht. Das glaube ich auf keinen Fall. Ich habe ChatGPT gefragt oder die KI generell gefragt, ist praktisch Karl Rudolf Korte durch ChatGPT ersetzbar?
Und?
Da ist die Antwort ist ganz eindeutig. KIs können Korte imitieren, aber nicht ersetzen. So, und dann habe ich das Gleiche gemacht für ein Dennis Rink. Das will ich den Zuhörern ersparen. Daraus, das ist aber, das kann jeder ja selbst mal eingeben, ne? Ist Dennis Rink durch ChatGPT ersetzbar? Geben Sie es mal ein, dann können wir, es gibt ja dann Spoiler, nächste Woche uns darüber unterhalten. Das ist sehr interessant.
Ich glaube, ChatGPT rechnet noch, ist sich nicht sicher.
Ja.
Oder die Frage war zu banal für ChatGPT, kann auch sein. Also ich bin gespannt, wie viele unserer Hörerinnen und Hörer bis nächste Woche diese Frage bei ChatGPT eingeben werden und ob sie verschiedene Ergebnisse ausgespuckt bekommen, weil die ChatGPT halluziniert und vielleicht verschiedene Bandbreiten von Antworten produziert. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, neben den vielen Doktortiteln, dass Sie so ein zuversichtlicher Politikwissenschaftler sind. Wie war denn Ihr Gespräch mit H.P. Kerkeling?
Es war auch sehr zuversichtlich, das stimmt. Und ich habe ja noch eins mit Harald Schmidt vor mir, aber H.P. Kerkeling war ja ein großer Demokratiebotschafter. Wir haben ja mit der Agentur vereinbart, auch keine Details oder keine Sätze nach draußen zu bringen. Er hat das viel lockerer gesehen, aber die Agentur nicht, weil es ja eine nicht öffentliche Veranstaltung war. Aber er ist so, wo er auftritt, immer als mit einer klaren Haltung gegen die AfD unterwegs. Hat damit auch viel Ärger durch viele Mails und was auch immer man sich dann einhandelt, wenn man einen Satz gegen die AfD sagt. Aber er ist von seinen verschiedenen Rollen her, 8 verschiedene Berufe hat er ja aus meiner Sicht, von Schauspieler bis zu Kabarettist. Ich habe ihm noch eine dazu gedichtet, Wissenschaftler, weil er doch seinem letzten Buch, seinen Lebensweg, doch sehr stark in der Corona-Zeit recherchiert hat, Interviews geführt hat, in vielen Archiven waren, Quellen verglichen hat, also sehr quellenkritisch vorgegangen ist, dabei ja auch entdeckt hat, dass er irgendwie doch monarchistisch unterwegs ist, mit Monarchen verwandt ist. Es war beeindruckend und ich meine, die Zuversichtspassagen im Blick auf das, was ihn auch persönlich zuversichtlich macht, sagt er, ist auch dein christlicher Glaube, der das für ihn stabilisiert. Auch eine Antwort, die man so erstmal nicht erwartet, aber das ist eine Werbetour, wenn der spricht, für alles, was wir mit bürgerlicher politischer Mitte zusammen sehen, und auch eine Werbetour, dass man Demokratie einfach im Sinne von Wehrhaftigkeit verteidigen sollte. Und ja, ich habe das natürlich eingeleitet, dass er ja schon mal Kanzlerkandidat war als Horst Schlemmer, ne? 2009, ja, und damals wurde von vergleichenden Instituten herausgearbeitet, dass fast 15% der Deutschen durchaus Horst Schlemmer gewählt hätten. Ja, und daraufhin wurde er aber auch von Köhler ins Bundespräsidialamt eingeladen, weil man gewarnt hat, ja, vor dieser Art von populistischer Politik über einzelne Personen. Ne? Wir haben ja am Ende im Ergebnis mit Sarah Wagenknecht genau das jetzt auch da im Bundestag gehabt, aber wir haben sie ja in Landtagen und wir haben sie auch in Regierungsverantwortung im Osten. Das ist ja so etwas, ich sag's ja immer, Talkshow-Mandat, was sie hat, und das war ja wäre mit Horst Schlemmer auch ähnlich gewesen. Und letzte Pointe natürlich, im Bundespräsidialamt kennt sich ja keiner so gut aus wie er. Ne? Ich fand auch interessant, dass er in so vielen Generationen so populär ist. Ne? Das ist ja ungewöhnlich, und jetzt die neuen Filme, die Extrawurst wieder, Da geht es ja um einen Tennisclub und in diesem Tennisclub möchte man ein Grillfest machen. Das ist ja nicht ungewöhnlich, aber der einzige Moslem in dem Tennisclub möchte gerne einen zweiten Grill haben, damit auf dem einen, auf den alles gegrillt wird, mit dem Schweinefleisch nicht zusammenkommt. Und das ist so der Grundkonflikt in diesem Tennisclub. Darum, ich glaube, im Frühjahr oder Januar irgendwann kommt der Film ins Kino. Mit dem Herbst auch und mit anderen. Mit dem Farim, ich weiß nicht genau, wie der weiß, da heißt.
Ja, toll. Genau, dass die Kunst von H.P. Kerkeling ja tatsächlich immer ist, der Gesellschaft so den Spiegel vorzuhalten, in diesen einfachen Dingen, also jetzt natürlich im großen Bogen, aber in so Alltagssituationen wie jetzt einem vermeintlich zweiten Grill in einem Tennisclub oder in ganz vielen anderen Dingen, wo er das durch seine Art natürlich vermittelt. Und ich habe auch das Gefühl, er ist einer der wenigen, der generationenübergreifend einfach beliebt ist.
Ja, und auch mutig, so was er macht. Mhm. Nicht nur politisch jetzt mutig, sondern auch mutig in den Figuren, die er darstellt oder wie er sich eben im Alltag verkleidet, in Dinge einmischt. Da gehört sehr viel Selbstbewusstsein dazu, das dann durchzuziehen. Das finde ich bewundernswert. Aber so der erste, der diese Art gemacht hat, finde ich im Sinne der Alltagskulturen, die man sich anguckt, war Loriot immer der große Klassiker. Mhm. Da finde ich, kann man viel bei ihm in einer modernistischen Variante wiederentdecken.
Und man sieht, wie sich die Zeiten ändern. Wenn damals 15% Horst Schlemmer gewählt hätten, das ist heute das Ergebnis ehemaliger Volksparteien.
Ja.
Bei Bundestagswahlen.
Das stimmt. Und die kommen dann so oder so zustande. Wir haben jetzt auch eine Diskussion in den letzten Tagen gehabt über Umfragen, Kritik über Umfragen. Mhm. Es gab ja die Politbarometer-Umfrage zu dem besonderen Stadtbild. Und aus der Umfrage ging hervor, dass 66% diese Stadtbildäußerung wie auch immer unterstützen. Und es war aber nicht ganz klar, was die Grundlage dieser Frage war. Die war dann formuliert, als Merz in London sie präzisiert hat, was er damit meint. Das ging aber aus der Umfrage nicht genau hervor. Es war zwar, wenn man sich sie detailliert angesehen hat, klar, zu welchem Zeitpunkt und wie gefragt wurde, aber deswegen wurde im Sinne einer Demoskopie-Demokratie auch die Umfrage an sich schon wieder zu einem Thema. Wir haben ja einen großen Hang, irgendwie etwas nicht nur öffentlich zu kritisieren, auch so Banalitäten, sondern wir haben ja auch große Lust am Missverstehen. Und das, finde ich, hat man ja auch am Missverstehen der Umfrage, genauso wie man große Lust hat am Missverstehen der Äußerung von Merz. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass das unpassend ist, als Bundeskanzler so missverständlich zu formulieren und damit auch nicht zu integrieren, sondern auszugrenzen, unabhängig davon, was man meint, damit erreichen zu können. Das ist ja eine Form von Erzählung als Narrativ, die das Stadtbild unterlegt hat. Eine Metapher, die polyphon geradezu daherkommt, eine besondere Art, die deshalb auch bleibt, weil sie so markant ist, weil wir sie nicht nur hören, sondern als Projektionsfläche nutzen. Migration als Thema sowieso eignet sich immer als Chiffre für alles, was schlecht und schlecht läuft in Deutschland. Es ist hochinteressant, wie damit so Triggerpunkte ja erreicht werden über bestimmte Begriffe. Insofern ist es umso verwerflicher, dass ein Kanzler das in einem Satz ja verbringt mit dieser Abschiebeproblematik und dann dem Stadtbild. Das ist ja das. Aber von der Sache, wie er es in London dargestellt hat, dagegen ist ja nichts gegen einzuwenden, sondern wir kennen die Orte, an denen man Angst hat hinzugehen, hohe Drogenkriminalität und so weiter. Und durchaus eben junge Männer, die da bedrohlich rumlaufen, auf viele bedrohlich wirken und die nicht immer nur nach Biodeutschen aussehen, wie man das so ausdrücken würde. Und da dreht sich im Kreis. Aber wo ist die Diskussion grundsätzlicher Art bei den zentralen Thema einer Migrationsinfrastruktur? Wo ist das grundsätzliche Thema, wie wir es schaffen, wirklich wichtige, zentrale internationale Unterstützung für unsere Arbeitsplätze zu finden bei diesem Thema. Darüber könnten wir doch richtig streiten. Oder die Sozialstaatsreform, die wir ja auch zum Thema oft gemacht haben. Nein, wir streiten über einen Begriff. Und ich finde es auch einseitig, sich wegen dieser sich praktisch dann vor das CDU-Haus zu stellen und zu demonstrieren. Das kann man natürlich machen, wenn man ihn bewusst missverstehen will, Merz. Aber ich finde, man müsste diese Mahnwachen praktisch täglich vor der AfD-Parteizentrale machen. Da finde ich es richtig. Klar kann man sagen, Merz hat in dieser Kurzform gesagt, das Stadtbild wird besser, wenn wir die Remigration einsetzen, ne? So wie das die AfD ja zum Großthema gemacht hat. Damals sind wir alle auf die Straße gegangen. All das ist richtig, aber die permanent an diesen Ideen festhalten, in die Programmatik es eingebrannt haben, ist die AfD. Und da müsste man eigentlich demonstrieren. Also sehr interessante Diskussion, die sich über einen Begriff, ein Narrativ, eine Projektionsfläche seit Tagen hält.
Aber da stecken jetzt für mich viele interessante Ansätze drin. Muss ich ja fast mitschreiben, Herr Kort, um meine Gedanken zu bewahren. Der eine ist eine Rückfrage an Sie. In unserer, wäre jetzt meine Wortschöpfung, Empörungsdemokratie, können wir überhaupt noch miteinander streiten und diskutieren oder haben wir das irgendwie verlernt und empören wir uns nur noch?
Ja, das stimmt. Wir haben auch keine öffentliche Streitkultur, die den Namen verdient. Das ist, jeder empört sich über andere, aber nicht miteinander. Es gibt die Gesprächsstörung und jeder wird sofort in irgendeine Ecke, Kiste, Kasten, Bänder geschoben. Das ist kein offener Diskurs auf Augenhöhe. Und die Kehrseite ist, dass viele eben, die Umfragen dokumentieren das ja auch verlässlich, deshalb meinen, sie dürfen formal natürlich alles sagen, aber sich eher zurückhalten, alles zu sagen. Mhm. Genau die. Also es ist eine Aufregungs- und Empörungsdemokratie in voller Blüte. Aber wir regen uns nie oder sehr selten über wirklich große, wichtige, entscheidende Dinge auf. Und das wäre ja angemessen, wenn man sich auch aufregt über große strategische Fragen. Aber das ist selten.
Weil das ist nämlich der Gedanke, den ich hatte, von lauter Empörung ist ja sehr viel Emotion in so einer Debatte. Und ich habe mich gefragt, ob sie den Kern trifft, weil wir ja schon das Gefühl hatten, oder dass er darauf einzahlt, dass wir in unserer Gesellschaft heutzutage, höre ich zumindest auch immer wieder so diesen Satz, das wird man doch wohl noch sagen dürfen oder andersrum, das darf ich ja schon gar nicht mehr sagen. Und das ist ja dann die Frage, ohne dass man jetzt direkt so einen öffentlichen Shitstorm bekommt, dass es ja zumindest ein Befund ist, dass es ein öffentliches Sicherheitsgefühl gibt von einigen Leuten, die sagen, dass sie sich in öffentlichen Räumen nicht mehr so wohl fühlen oder so sicher fühlen, wie das früher der Fall war. Und da fängt ja schon an, wenn man in so eine Richtung etwas sagt, dass es eine gewisse Blase gibt oder andere gesellschaftliche Teile, die einen dafür verurteilen und dass ja dann nicht nur sachkritisch hinterfragen oder mit einem diskutieren, sondern dass ja dann schon zu einer größeren Empörungswelle ausartet. Und ich mich schon frage, ob das gesellschaftlich und in einem demokratischen Sinne gesund ist, wenn wir uns nur noch empören und nicht mehr miteinander auf einer Sachbasis diskutieren, weil wir damit den Kern ja nicht treffen.
Genau. Das sehe ich genauso. Kann man auch empirisch nachweisen, dass das zu nichts wirklich führt, außer zu Missverständnissen oder die moralischen Mauern noch wechselseitig zu vergrößern. Das löst aber kein Problem, sondern es ist ein Kreisen um sich selbst und jeder fühlt sich am Ende im eigenen Lager wohl. Das ist letztlich eine identitäre Verkürzung und hat mit einer diskursiven Demokratie, die eben nicht nur streitet, sondern auch offen, als offene Gesellschaft unterschiedliche Themen ausdiskutiert, ganz wenig zu tun.
Aber das ist doch ein Problem.
Ja, aber deswegen haben Sie ja auch sehr schön immer die Rubriken Pro und Contra in Ihren Zeitungen. Genau das ist ja eine Streitkultur, die den Namen verdient, die man eben zivilisiert, mit robuster Zivilität durchführt, aber nicht gleich bestimmte Worte, die man nicht verwenden darf, Markierungen, die man nicht verwenden darf und damit sofort irgendwelche Zäune reinpflanzt. Und deswegen kommt es ja zu diesen zu dieser Empörung, weil man dahinter dann etwas unterstellt. Also bei Merz kann man immer sagen, es ist irgendwie so eine, ja, vielleicht sowas Paternalistisches, so eine Schützenzeltigkeit, vielleicht als Schützenbruder, die er damit auch ausgesprochen hat, bei dem er sich eben, und das wäre meine Kritik, nicht bewusst ist, in welcher Rolle er jetzt ist. Wenn man so ein Fest das formuliert, ist es anders. So eine Schützenzeltigkeit kann man ja haben, aber nicht in dieser Rolle. Denn das Primat der Politik demonstriert sich geradezu durch die Sprache. Und deswegen muss man nicht nur sprachwach sein, sondern sie auch so einsetzen, dass sie das politische Primat unterstützt. Und wer immer nachjustieren muss bei den Sätzen, die er formuliert, müsste über seine Amtsrolle nochmal nachdenken. Und ich meine, da sind Sie ja als Journalist auch auf der immer hinterher, das genau herauszubekommen, wer gerade wie was formuliert. Da muss man aufpassen, das ist schwierig, wenn man keinen geschützten Raum mehr hat, den muss man natürlich auch, den braucht man, aber wenn man vor dem Mikrofon steht und etwas öffentlich macht, muss man sich bewusst machen, wie man was diese Sprache ausrichten kann, weil Sprache ist nicht nur Wirklichkeit und Handlungsergebnis, sondern sie ist aus Sicht eines, in der Institution eines Kanzlers immer auch eine Institution, die dann sprachmächtig zu einer Handlung auch konkret führt. Das ist eine Umsetzungssprache.
Man würde wahrscheinlich bei dem Begriff Stadtbild oder bei dem, was dort passiert ist, wenn Friedrich Merz nicht Bundeskanzler wäre, sondern wie früher Fraktionsvorsitzender oder außerhalb der Politik, hätte man gesagt, das war jetzt ein typischer Merz.
Ja, oder Oppositionspolitiker. Da darf man das auch mal nicht nur zuspitzen, sondern eben auch zuschlagen oft schon. Das geht.
Aber eben aus der Rolle des Bundeskanzlers heraus. Und das, finde ich, ist natürlich auch eine Herausforderung für jeden Politiker ab einer gewissen Ranghöhe oder Kragenweite, dass wenn eine Kamera angeht, obwohl das ja jetzt, sage ich mal, ein offiziellerer Anlass war, meistens ist die Fallhöhe ja bei irgendwelchen unbedachten Kurzinterviews, wo einem das vielleicht mal rausrutschen kann, dass man dann relativ druckreif sprechen kann. Ich finde, so zeichnen sich auch häufig sehr professionelle Politiker aus, die in der Lage sind, sich zu vielen Dingen zu äußern, und zwar so, dass man es eins zu eins übernehmen kann und dass da etwas bei rumkommt, ohne dass sie jetzt zu viel Risiko gehen.
Meistens kommt nichts dabei rum, weil sie sich ja absichtsvoll absichern. Sie können ja nur integrativ eigentlich Sätze lostreten, die zustimmungsfähig sind, auch bis zum Ende, bis zum Punkt. Und zwar zustimmungsfähig in der eigenen Partei. Deswegen betone ich das ja immer, dass das eine souveräne Unschärfe ist, die hochfunktional man lernen muss und die uns einfach stört, Sie als Journalist, mich als Bürger, dass das so floskelhaft daherkommt. Aber das ist eine absichernde Kontext, der für diese Sprache sehr wichtig ist. Und insofern ist eine Flapsigkeit dann schön mal zum Zuhören, auch eine Klarheit, aber sie birgt natürlich Gefahren. Und wenn es dann so polyphon daherkommt, ist die Gefahr noch größer, wie eben Stadtbild. Das kann ja alles sein. Und durch den vollständigen Satz, den er gesprochen hat, ging es eben um die Abschiebung. Insofern war die Verbindungslinie zwischen Migration und Stadtbild gegeben, was er sich hätte klar machen müssen.
Die Frage ist ja immer, wohin das dann führt. Ich war ja in meinem früheren Leben Sportjournalist und habe dort ja im Umgang mit zum Beispiel Bundesligaspielern gelernt, dass die Öffentlichkeit, die deren Sätze erlangt, und natürlich auch der Social-Media-Raum zum Beispiel, dazu führt, dass verschiedene Sätze entweder aus dem Kontext gerissen werden oder eben sehr prominent platziert werden. Das führt dann dazu, dass diejenigen sich tatsächlich ja auch sehr floskelhaft ausdrücken und man im Prinzip beim Stellen der Frage schon die Antwort kennt, wenn jetzt man merkt, und jetzt will ich,
ja. Man müsste klug fragen. Ich weiß ja nicht, ob Sie in der Lage waren, klug zu fragen. Also, wie haben Sie sich gefühlt bei dem 2:0, das Sie geschossen haben, ist nicht wirklich klug. Ne? Also, da gibt es schon furchtbare Fragestellungen. Manchmal auch nur das und, ne, und das Mikrofon dann hinhalten. Also sie haben wahrscheinlich vollständige Sätze formuliert, aber was die manchmal gefragt werden, das kann einen schon von der Fragestellung her aufregen.
Ja, ich will jetzt keine Kollegenschelte betreiben. Ich kann ja immer von mir selbst sprechen, weil ich es früher gemacht habe. Aber ich glaube auch, dass es zumindest bei der einen oder anderen Situation, gerade nach dem Spiel oder bei Pressekonferenzen, Luft nach oben gibt in der Variation der Frage. Weil wenn man sich nach Sieg oder Niederlage die klassische Frage ist, wie fühlen Sie sich gerade, ist das auch ein Fall von, ich kann mir die Antwort schon denken. Aber es ist natürlich auch, manchmal für die Kollegen nicht einfach, da spreche ich aus eigener Erfahrung. Habe allerdings, worauf ich hinaus wollte, festgestellt, dass dieser ganze Öffentlichkeitsdruck dazu geführt hat, dass eben Fußballer meistens Antworten geben, die ich mir bei stellender Frage schon denken konnte. Und wenn ich jetzt das Bild nehme von Friedrich Merz oder das die Stadtbildaussage und das, was daraus entsponnen ist, könnte es ja dazu führen, dass Politiker in Zukunft auch immer mehr zu Floskeln übergehen, was wahrscheinlich die von ihnen so geschätzte Problemlösungskompetenz nicht gerade in den Vordergrund schiebt, wenn man sich Aussagen von Politikern anhört und das Gefühl hat, das ist einfach nur Blabla und er beschäftigt sich gar nicht mit einer Lösung.
Ja, und wir sollten uns einfach nicht auch klug als Bürger nicht ablenken lassen durch solche Scheindebatten, sondern viel fundamentaler, viel grundsätzlicher auch Nachfragen stellen nach den zwingenden Sozialstaatsreformen, die jetzt anstehen, wo denn ein kluger Weg bestehen kann. Praktisch der Priorisierung, was ist für uns das wichtigste Ziel dabei? Sich darauf zu verständigen, setzt ja schon mal eine Streitkultur voraus. Denn die Prioritäten lassen ja einiges weg, sonst wird es ja keine Prioritäten sein. Und zwischen uns beiden werden die Prioritäten unterschiedlich in der Aushandlung der Sozialstaatsreformen. Und was ist das Wichtigste? Von dem kann man das dann in irgendeiner Weise abschichten. So wäre ja das Herangehen, weil man nie alles lösen kann in einer komplexen Gesellschaft, auch nie jemanden damit vollkommen zufriedenstellen kann. Aber dadurch könnte auch Zukunft entstehen, Zukunftsoptimismus, nicht durch Gegenwartsverlängerung. Und die Gegenwartsverlängerung ist ja total populär, nicht nur durch das Digitale, weil wir immer nur im Jetzt sind über unsere Online-Medien, sondern Gegenwartsverlängerung hat ja auch, ist wie so eine Trotzigkeit, weil man gar nicht mehr an die Zukunft glaubt, versucht man das hier und jetzt zu verlängern. Aber wir müssen sehr fundamental über die Zukunft diskutieren. Und das daraus könnte auch Zuversicht entwickeln. Also weniger Gegenwart, mehr Zukunft. Und darüber wirklich strategisch zu diskutieren, das lohnt sich allemal, weil es gar nicht die eine Lösung gibt für nichts, sondern es gibt sehr unterschiedliche Ansätze. Deswegen muss man sich zuerst über Zeiten, bis wann man was entscheiden möchte und Priorisierung, was das wichtigste Ziel dabei ist, verständigen. Und dann kann man weitergehen. So wäre der Mechanismus. Und wenn man dann noch, das sind ja alte Regeln bei Führungsstrategien, davon ausgeht, dass das weniger am Ende das ist, was zur Verfügung steht, das bringt ja auch die Diskussion in eine bestimmte Richtung. Also wie kann man mit weniger Ressourcen etwas erreichen, davon muss man im Moment ja ausgehen. Das weiß man aus der Führungsanalysen, weiß man, wer so vorgeht, auch als Führungsperson, löst Kreativität aus. Viel eher als aus der Üppigkeit. Ich weiß ja nicht, Sie werden wahrscheinlich auch so führen täglich. Sie sagen immer, die Ressourcen sind knapp und werden weniger und wollen deshalb auf Kreativität setzen. Mir haben das viele auch früher mal gesagt, weil ich war im Einwerben von Drittmitteln sehr erfolgreich über viele Jahre, auch zugegebenermaßen das Matthäus-Prinzip, wer hat, dem wird gegeben, da wollen alle irgendwie mitarbeiten, wollen irgendwas mit einem machen. Da hat mir einer auch mal gesagt, es wäre im Sinne der Organisationsentwicklung viel einfacher, wenn ich irgendwann mal sagen würde, das wird jetzt knapp, wir haben irgendwie im nächsten Jahr weniger zur Verfügung. Das würde eigentlich im Blick auf die Organisationsstruktur und auch die Kreativität besser sein. Da habe ich sehr drüber nachgedacht. Ich habe das ja immer transparent gehandhabt, was wir wie eingeworben hatten. Ich konnte da keinen belügen und sagen, wir haben jetzt weniger. Aber als Philosophie ist es nicht falsch. Und das steht uns doch im Blick auf Staatshaushalt so überall bevor. Es kann also was auslösen, wenn man so Führungsverhalten konstruiert.
ich kenne mich ja in der Medienbranche tatsächlich mit anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeldern aus und bin deswegen tatsächlich schon etwas erfahren darin, mit weniger Kreativität oder mehr rauszuholen. Und da hat mir immer geholfen in der Arbeit mit meinen Teams, und ich glaube, das lässt sich auch übertragen auf andere gesellschaftliche Schichten, den sogenannten Golden Circle anzuwenden. Und zwar geht es dort um die Frage, was man tut, wissen die meisten als Gemeinsamkeit, wie man es tut, in der Regel auch, aber das Why, also das Warum, in den Vordergrund zu stellen und nämlich über dieses Why einen gemeinsamen Nenner oder einen gemeinsamen Ethos zu entfachen, weshalb wir alle gemeinsam diesen Job zum Beispiel in diesem Fall tun oder eben für eine Sache einstehen. Und das fördert dann natürlich Kreativität, weil es einen gewissen Chorgeist hervorruft und wir uns viel häufiger über das Why unterhalten sollten, was vielleicht auch in der Politik ratsam wäre, wenn man Richtung Sozialstaatsreformen guckt, sich zu überlegen, wo wollen wir denn eigentlich hin und Why in den Vordergrund zu stellen, um eine Zielperspektive aufzurufen und den Leuten zu sagen, wir müssen deshalb dahin. Und dafür ist Punkt A, B, C notwendig, aber das gemeinsame Ziel klar zu kennzeichnen.
Auch in der Psychologie so, dass man in der Regel Dinge ergänzt, erweitert und nicht etwas weglässt. Die meisten, Blick auf Kleiderschränke, die werden immer voller, nicht weniger. Man kann sich auch angewöhnen, ein neues Kleidungsstück zu kaufen und das andere vorher schon entsorgt zu haben. Ne? Wenngleich Altkleider im Moment ja auch ein großes Problem sind als Politikthema. Aber auch das ist interessant, so dieses Weglassen als Muster ist auch etwas, was einem dabei durchaus helfen kann.
Wie machen Sie das, wenn Sie einen neuen Anzug kaufen?
Ich mache es mit Schuhen so, bei Anzügen mache ich es nicht so, aber bei Schuhen mache ich das so.
Ja. Laufschuhe.
Ja, da soll man ja durchaus parallel mehrere haben, um die Knie immer zu entlasten. Ja. Das habe ich früher nicht beachtet, das war ein Fehler. Das kann ich nur jedem raten. Also 2-3 verschiedene Paare haben, wenn man viel läuft, oder sagen wir mal 2-3 Mal die Woche läuft, ist ja nicht viel, aber dann nicht immer die gleichen Schuhe und nur so lange tragen, bis sie irgendwie auseinanderfallen, das wäre ganz falsch für die Knie. Aber so jung bei Ihnen spielt das ja keine Rolle. Sie können auch immer mit dem gleichen Schuh laufen, in so jungen Jahren.
Wenn das so wäre. Wenn das so wäre, Herr Korte, kann ich auch nicht mehr. Ich hatte das eine Gemeinsamkeit zu HP Kerkeling. Ich bin zumindest einen gewissen Teil des Jakobsweges mal gelaufen. Den ganzen, sondern einen Teil und kam mit 2 entzündeten Achillessehnen zurück und musste mir dann wiederum erstmals, habe ich mir Gedanken über die Wahl meiner Laufschuhe gemacht, weil ich nämlich früher immer meine abgelaufenen Alltagsschuhe genommen habe, um mit denen joggen zu gehen. Und dann habe ich wirklich mal dezidiert mir Laufschuhe gekauft und es hat tatsächlich geholfen, ja.
Ja. Das Arbeitsmaterial muss stimmen.
Das heißt, wie viele Anzüge haben Sie im Schrank?
Ja, das weiß ich nicht, habe ich nie gezählt. Aber der Vorteil oder die Veränderung hängen ja mit neuen Moden und neuen Schnitten zusammen, dass man dann auch andere braucht. Das ist ja auch klar, weil von meinem Körper her brauche ich jetzt nicht so immer andere, weil ich nicht permanent irgendwie immer 20 Kilo zu- oder abnehme.
Oder wachse.
Oder wachse schon lange nicht mehr. Nee, ja.
Deswegen nochmal kurz Replik auf den Horte, ja, weil wir ihn schon lange nicht mehr hatten. Ja, das heißt, um die Klammer um das Stadtbild, die Äußerung, die Merz getätigt hat, hätte man lassen können, aber die Empörung hätte es jetzt auch nicht gebraucht.
Ja, sie ist ein Symptom, wie wir diskutieren. Und wie wir über die wirklichen Probleme nicht diskutieren. Das ist dahinter liegt ein Problem von verfallener, zerfallender Infrastruktur. Dahinter liegt ein Problem von fehlender Sicherheit an bestimmten Orten in unseren Städten. Ganz wichtig. Und dahinter liegt auch das Problem, dass wir Vielfalt von Zuwanderung dringend brauchen und dass hier Millionen von Menschen längst super integriert sind, dass ich sie nicht nach einer Äußerung über Äußeres in irgendeiner Weise versuche einzuordnen zu definieren. Das ist rassistisch, ne, wenn man das so interpretiert.
Aber ist nicht das tatsächlich die fehlende Differenziertheit in zum Beispiel dieser Frage ein Grundproblem unserer Politiklandschaft, die ja befördert, dass man, wenn man gewisse Dinge benennt, häufig schon als gar nicht mehr konservativ, sondern rechts- und AfD-nah bezeichnet wird, weil aber eben die Differenzierung fehlt zwischen, ja, es gibt dieses fehlende Sicherheitsgefühl zum Beispiel oder es gibt gewisse Zahlen von Kriminalstatistiken. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Statistiken, die sagen, in welchen Berufen wir dringend auf Zuwanderer und so weiter angewiesen sind. Das heißt ja aber nicht, wenn man sich traut auszusprechen, dass man sich in öffentlichen Räumen nicht mehr so sicher fühlt wie früher, dass man dann direkt ausländerfeindlich ist.
Ja, müssen wir aber. Wir müssen, und das ist auch der Union zu raten, diesen Stil durchaus fortzufahren, in einer eben in robuster Zivilität transparent zu diskutieren, nicht in dieser polyphonen Herangehensweise. Das nutzt auch gegen die AfD, genau das auch auszusprechen. In einer Klarheit, am besten auch mit empirisch unterlegt, wo man das genau und wie meint. Und sofort mit einer Problemlösung sagen, wie man das jetzt angeht, wie man das lösen möchte.
Wissen Sie was, Herr Gordon? Eigentlich wollte ich mit Ihnen heute über die Ministerpräsidentenkonferenz sprechen.
So, ja. Mainz war ja da sehr zentral im Fokus und wird es ja auch für ein Jahr lang bleiben. Allerdings von den vier Treffen ist eins, wenn ich richtig informiert bin, immer nur in dem jeweiligen, die anderen sind dann immer in Berlin und zwei mit dem Bundeskanzler zusammen. Aber es hat ja eine rheinland-pfälzische Grundgeschichte über diese Rittersturz-Hotel. Die Rittersturz-Konferenz war ja eine der ersten, die die Ministerpräsidenten zusammengebracht hat in Koblenz. Und das Hotel hieß so Rittersturz. Und insofern ist es eine rheinland-pfälzische Errungenschaft, kann man schon so sehen.
Was ich mich, ohne jetzt ein komplett neues Thema noch auflachen zu wollen, weil wir jetzt sehr viel und intensiv über das Stadtbild und über diesen Punkt gesprochen haben, bei der Ministerpräsidentenkonferenz aber gefragt habe, ist, die Ministerpräsidenten positionieren sich ja in vielerlei Hinsicht sehr konträr zur Bundesregierung und üben ja dort auch offen Kritik. Jetzt sind das ja aber in einer Form auch Spitzenpolitiker, die ja auch in Parteivorständen in Berlin sitzen, wo ich mich immer frage, das hört sich so an, als wir sind die Länderchefs und in Berlin hört niemand auf uns. Und auf der anderen Seite reden die ja, aber haben die ja doch Einfluss, der es eigentlich hergeben müsste, dass dort auch auf sie gehört wird. Wie kriegt man das denn zusammen?
Das ist eben sehr, sehr komplex und Komplexitätskompetenz braucht man. Und die sind in unterschiedlichen Rollen unterwegs. Diese Ministerpräsidentenkonferenz ist auch rein informell, steht in keinem Grundgesetz, hat sich zwar eine eigene Geschäftsordnung gegeben, aber ist keine Grundgesetzinstitution. Das heißt, man stimmt sich ab miteinander, untereinander, gar nicht über bundespolitische Dinge, sondern über die Koordinierung in den Ländern über bestimmte Themen. Und somit reist jeder auch in sein Land zurück und sagt, dieses Thema ist jetzt einfacher geworden, weil wir das mit den und den Ländern viel besser koordinieren. Dann reist man nach Berlin und ist im Bundesrat praktisch für die bundespolitischen Themen dann mit zuständig. Das ist kein Widerspruch. Das ist ein sehr offenes Spannungsfeld, was nochmal durchbrochen wird durch die Parteifarben. Ne? Die Union, CSU, CDU, CSU, SPD und ein Grüner dann miteinander aushandeln und im Vorfeld von Bundesratssitzungen ja sich nach Parteifarbe auch treffen und nochmal abstimmen. Also es ist Rollenidentitäten einnehmen und die ausleben zu unterschiedlichen Zeitpunkten, das ist eine große Kunst, unabhängig von Wahlkämpfen, dass man dann sich dagegen positioniert, aber es ist praktisch das Lebenselixier unseres Föderalismus.
Abschließende Frage, ist das für Alexander Schweizer ein Vorteil, in das Jahr seiner Landtagswahl zu gehen, wenn man Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist, weil man mehr mediale Aufmerksamkeit hat, was wir jetzt auch schon gemerkt haben, und einfach mehr Gelegenheit hat, sich zu platzieren, oder ist es eigentlich egal, weil es ein informeller Kreis ist?
Nein, sehr großer Vorteil für alle Minister, die ja jetzt auch die Koordination über die anderen Bundesländer in diesem Jahr betreiben. Also die Innenminister laufen unter Vorsitz von Rheinland-Pfalz, die Kultusminister laufen unter Vorsitz von Rheinland-Pfalz. Das ist für alle ein Vorteil, weil Teil der Wahlmotive und der Mobilisierung natürlich über Bekanntheit läuft, auch über Stolz, ne? Dass wir sagen, das ist auch unser Mann, unsere Frau, die sind bundespolitisch bekannt und spielen eine Rolle. Der letzte markante Wahlkämpfer dieser Art war Wüst in Corona-Zeiten, der Laschet abgelöst hatte, weil Laschet ja Kanzlerkandidat war wenige Monate hatte bis zur Landtagswahl in Düsseldorf und das nutzen konnte durch den Vorsitz, zugegebenermaßen auch den Vorsitz in diesen Corona-Rollen und Auftritten, aber das war ein massiver Schub an Bekanntheit. Er war ja vorher als Verkehrsminister unterwegs, da kannte den keiner. Das war ein großer Vorteil. Insofern wird das diese rheinland-pfälzische Landesregierung auch zu nutzen wissen. Das ist ja ein reiner Zufall.
Kann er ja nichts für.
Zufall, wenn man drankommt, aber nach 16 Jahren dann das rotiert, das kann man jetzt nicht von Wahlkämpfen abhängig, ist einfach so.
Herr Korte, vielen Dank für diesen interessanten, intensiven Podcast. Die Frage ist, was für Sie diese Woche noch ansteht?
Ja, einmal das Gespräch über Zuversicht auch mit Harald Schmidt. Und ich habe auch noch zwei Vorträge außerhalb, eins in Norddeutschland, eins im Ruhrgebiet.
Also es ist wieder gesorgt, dass Sie von der Straße sind und unterwegs sind und beschäftigt.
Genau. Und leider ja nicht die Zusammenkunft mit Ihnen an diesem wunderbaren, dem historischen Ort, den es überhaupt gibt, die älteste Stadt Deutschlands.
Ja.
Mit den Thronen.
Ich bin da, Herr Korte.
Barbarossa und Karl der Große hätten sitzen können. Hätten wir uns auf beide Seiten mal setzen können, hätten wir ein Foto gemacht. Ne?
Das wäre garantiert auch ein Highlight gewesen. Ich würde es nicht ausschließen, dass wir das vielleicht in den nächsten Wochen vielleicht doch nochmal hinbekommen, wenn Sie nicht zwanghaft fast schon jedes Mal, wenn ich anreise, abreisen.
Nee, das ist...
Aus Worms.
Ist kein Fluchtmotiv. So schlimm ist die Abneigung noch nicht.
Wir arbeiten daran.
Ja. Gut.
Schön, Herr Korte. Vielen Dank. Vielen Dank unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuschauerinnen und Zuschauern fürs Zuhören und Zuschauen in dieser Woche. Ich wünsche uns und Ihnen dort draußen eine schöne, angenehme Woche und wir hören uns wieder in der kommenden Woche zu einer neuen Folge Korte und Rink, dem Podcast der VRM. Auf Wiedersehen und bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.